Deutschlandfunk.
Das Rentenpaket hat's geschafft. Durch den Bundestag.
Mit Ja haben gestimmt 319. Mit Nein haben gestimmt 225. Enthaltungen gab es 53. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen.
Das war in den letzten Wochen nicht klar. Einige junge Abgeordnete aus der Union wollten es nicht mittragen. Und das hat die Koalition auf die Probe gestellt.
Und wenn diese Abstimmung jetzt nicht gelingt, dann wird es unruhig werden einfach.
Dieses Rentenpaket ist so nicht zustimmungsfähig.
Mit über 120 Milliarden Euro.
Liebe Freundinnen und Freunde, damit gewinnen wir keine Wahl.
Was spricht denn inhaltlich für 120 Milliarden Euro?
Milliarden Euro.
Ich will Ihnen die Antwort gerne sagen. Gar nichts.
Da eine gute Lösung findet, die auch die Anliegen der jungen Generation dann berücksichtigt.
Mit über 120 Milliarden Euro.
Diese Berechnungen werden sich als unzutreffend erweisen.
Und das geht im Falle der Rente nicht, wenn man mit 120 Milliarden verbindlichen Beschluss dieser Kommission im Ergebnis schon vorgreift.
Jetzt hat's aber geklappt. Und ihr habt viele Fragen. Wir beantworten sie. Abgezockt oder abgesichert? Rentenpaket verstehen in 20 Minuten. Das gibt's bei uns heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Das bin ich. Hi. Und das hier ist euer täglicher News-Podcast. Wir nehmen uns jeden Tag ein aktuelles Thema vor und sprechen mit Menschen, die direkt betroffen sind. Dazu gibt's die Hintergründe. Es ist Freitag, der 5. Dezember 2025. Der Streit ums Rentenpaket war heftig. Wenn das nicht durchgeht, dann hat die Koalition keine Zukunft. So haben es einige gesehen. Jetzt ist es beschlossen. Zeit, drüber zu sprechen, was jetzt auf uns zukommt.
Ich bin Felicitas Böselager und ich bin Korrespondentin im Hauptstadtstudio von Deutschlandfunk Nova.
Felicitas, was steckt im Rentenpaket? Lass uns mal über die wichtigsten Punkte sprechen.
Also das sind heute im Grunde vier Punkte. Das ist zum einen die sogenannte Haltelinie des Rentenniveaus. Die wurde bis zum Jahr 2031 auf 48% festgelegt. Und dann geht es noch um die sogenannte Mütterrente 3. Also darum, dass Frauen, die vor 1992 Kinder bekommen haben, auch Mütterrente bekommen. Und dann wurde noch die Aktivrente beschlossen und das Betriebsrentenstärkungsgesetz.
Warum war dieses Paket so krass umstritten?
Ja, da geht es um einen Begriff, den ich gerade schon genannt habe, nämlich die Haltelinie. Da sagt die junge Gruppe der Union im Bundestag, das sind alle Abgeordneten der Union, die unter 35 sind, so wie das jetzt im Gesetz steht, führt es zu enormen Zusatzkosten. Sie rechnen aus 120 Milliarden Euro zusätzlich, die dann aus Steuermitteln finanziert werden müssen und dann an anderen Ecken fehlen, zum Beispiel bei Investitionen für die Infrastruktur. Und sie behaupten oder sagen, das war im Koalitionsvertrag anders vereinbart. Aber die SPD legt den Koalitionsvertrag an der Stelle anders aus und den kann man auch wirklich anders auslegen und will hier nicht mit sich verhandeln lassen. Ihnen ist diese Haltelinie ein Herzensanliegen, die Rente ja ohnehin sozusagen DNA-Thema der SPD. Und der Bundeskanzler hat sich aber zur SPD gestellt, also gegen die junge Gruppe, hat gesagt, wir stehen zu unserem Koalitionspartner und hat so die junge Gruppe gegen sich aufgebracht. Und das war der Kernkonflikt. Also der Kernkonflikt war eigentlich innerhalb der Union.
Das Problem, ohne die 18 Abgeordneten aus der Union haben CDU, CSU und SPD im Bundestag keine Mehrheit. Die junge Gruppe hätte das Rentenpaket also platzen lassen können und war laut.
Dieses Rentenpaket ist so nicht zustimmungsfähig und wird von uns deshalb in dieser Form auch keine Zustimmung bekommen können.
Ich kann verstehen, dass man sich gerne viel wünscht und dass man sich auch eine Stabilisierung bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag wünscht. Aber wir müssen halt einfach der Realität ins Auge sehen.
Und die Wahrheit ist, dass der demografische Wandel uns in den nächsten 20 Jahren dieses Land auf den Kopf stellen wird.
Keiner möchte den Koalitionsbruch und man muss jetzt einfach in aller Ruhe mit den Koalitionspartnern sprechen und schauen, dass man da eine gute Lösung findet, die auch die Anliegen der jungen Generation dann berücksichtigt.
Der Druck war hoch. Der Fraktionsvorsitzende der Union, Jens Spahn, soll jungen Abgeordneten sogar gedroht haben, bei der nächsten Wahl auf der Wahlliste schön weit nach hinten zu rutschen, wenn sie nicht nachgeben. Auch wenn er das hier in der ARD nicht bestätigen will.
Aber also das würde ich schon gerne wissen. Haben Sie gedroht oder haben Sie nicht gedroht? Wie konkret auch immer.
Ich führe einfach freundliche, klare Gespräche. Ich drohe nicht. Das gehört nicht zu meinem Handwerkszeug.
Koalitionskrise, perfekt. Mehrheit, ungewiss. Auftritt der Linken. Die haben gesagt, wir enthalten uns, damit das Paket auch ohne alle Stimmen aus CDU, CSU und SPD durchgeht. Am Ende war es aber gar nicht nötig. Friedrich Merz hat seine gewünschte sogenannte Kanzlermehrheit nur aus Stimmen der Regierungsparteien gekriegt. Einige junge Abgeordnete haben sich also offenbar überzeugen lassen. Felicitas, ist jetzt alles gut?
Nein. Also das ist jetzt erstmal, würde ich sagen, eine Übergangslösung. Die eigentlichen Herausforderungen hat die Koalition in eine Kommission vertagt. Die soll dann Vorschläge machen, wie das Rentensystem grundsätzlich reformiert werden kann, weil es da noch sehr viele Baustellen gibt.
So, und jetzt schauen wir auf diese Baustellen und auf Detailfragen. Das Hauptproblem ist ja, bisher haben die Jungen für die Älteren in die Rentenkasse eingezahlt. Das hat sich immer so eingependelt. Und das verschiebt sich aber in den letzten Jahren. Wenige junge Menschen zahlen für viele ältere Menschen. Oder wie das unsere Hörerin Anne, sie ist 27 und kommt aus Köln, wissen will.
Also hinsichtlich der Rente und ob ich noch was davon habe, ist natürlich auch die Frage, wie viele Menschen kommen denn jetzt eigentlich so auf eine Person in der Rente?
Lass uns über das Verhältnis sprechen. Wie ist das gerade?
Also das aktuelle Verhältnis ist etwa 2:1. Also du und ich, wir zwei, wir finanzieren etwa eine Rentnerin oder einen Rentner, ganz grob. Und in den 60er Jahren war das Verhältnis etwa 6:1.
So, also hat sich schon einiges getan. Wie sehr wird sich das denn in den nächsten 10 Jahren noch verschieben?
Also das ist jetzt eine Prognose des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln, die sagt, dass im Jahr 2030 auf einen Rentner, eine Rentnerin nur noch 1,5 Beitragszahler kommen. Also eine ganze Felicitas und eine halbe Ika. Und im Jahr 2050 können das dann nur noch mehr 1,3 Beitragszahler für einen Rentnerin oder einen Rentner zahlen.
Wir können das grob zusammenfassen mit, es braucht ganz dringend Geld oder Einsparungen bei der Rente. Und da kommt ja dann der Begriff des Rentenniveaus ins Spiel. Da haben schon ein paar Menschen, mit denen wir gesprochen haben, gerätselt, was das ist.
Rentenniveau. Vielleicht bedeutet das quasi, wie hoch letztendlich die Rente ist, die mir am Ende ausgezahlt wird. Und da gibt es eventuell auch Einstufungen, ähnlich wie ab welchem Gehalt man zu welcher, ja, ob man zur Mittelschicht gehört.
Das ist wahrscheinlich die Auszahlungshöhe im Vergleich mit den Lebensunterhaltungskosten.
Rentenniveau, glaube ich, bedeutet, dass je nachdem, wie viel man in die Rentenkasse eingezahlt hat, man ein unterschiedliches Niveau haben kann, wie viel Rente man bekommt.
Also es ist einfach vielen nicht so ganz klar. Genauso geht es übrigens auch Manuel, mit dem haben wir auch gesprochen. Er ist auch 29 und kommt aus Köln.
Ich würde mich grundsätzlich schon mal für so grundlegende Begriffe interessieren, wie Haltelinie und Renteniveau und so weiter, dass ich damit eben auch mal was anfangen kann.
Felicitas, kannst du das bitte einfach alle mal klären?
Ja. Also ich erkläre jetzt erstmal das Rentenniveau und dazu muss man aber sagen, dass das eine statistische Formel ist und jetzt nur bedingt etwas darüber aussagt, wie viel Rente ich oder du später bekommen. Mhm. Der Esel nennt sich immer zuerst. Also am einfachsten erkläre ich das so. Stell dir einen Mann vor, der bei einer Firma festangestellt ist. Das heißt, er ist weder Beamter noch Abgeordneter noch Selbstständiger. Das bedeutet, er ist das, was man sozialversicherungspflichtig nennt und zahlt in die Rentenkasse ein. Und das macht auch sein Arbeitgeber. Also die beiden teilen sich das. Dieser Mann arbeitet 45 Jahre bei der gleichen Firma, zahlt immer brav ein und nach 45 Jahren geht er in Rente. Dann hat er, das ist auch diese Annahme in dieser statistischen Berechnung, immer in diesen 45 Jahren exakt den deutschen Durchschnittslohn verdient. Mhm. Wenn er dann in Rente geht, dann bekommt er, Stand heute, 48% des aktuellen Durchschnittslohns Rente. Das wären im Moment 1.835,55 Euro. Das muss er dann aber noch versteuern und auch Kranken- und Pflegeversicherung davon abziehen. Das kann man jetzt einfach nicht genau auf dich oder mich umrechnen. Vor allen Dingen ist es ein Mann. Für Frauen gilt das meistens nicht, weil viele Frauen Pause machen, Kinder kriegen, eine Weile raus sind. Dann gibt es Menschen, die nicht den Durchschnittsverdienst verdienen, sondern mehr. Die sammeln mehr Rentenpunkte. Das staffelt sich dann nach dem Gehalt. Das heißt, die bekommen dann mehr als diese 1.835,55 Euro. Aber das ist so eine Berechnungsgröße. Das ist das Rentenniveau.
Dann lass uns mal schauen, was es jetzt konkret heißt, dass diese 48% stabil bleiben sollen bis ins Jahr 2031.
Ja, also ich habe ja gerade gesagt, dass das Rentenniveau an den aktuellen Durchschnittslohn gekoppelt ist. Jetzt will die Bundesregierung festlegen, dass es bis 2031 bei 48% von dem aktuellen Durchschnittslohn bleibt. Das heißt, die Renten werden etwas schneller steigen. Das ist eine Ausnahmeregelung. Eigentlich nämlich, dafür sorgt ein Begriff, über den wir gleich auch noch sprechen werden, müsste das Rentenniveau etwas sinken. Das liegt an einem sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor. Und mit diesem Fixieren auf 48% will die Bundesregierung die gesetzliche Rente stärken. Aber wenn man in die Zukunft blicken würde und man das nicht fixieren würde, würde sie eben auf 47% sinken.
Mhm. Wir haben Menschen auch mal rätseln lassen, was mit dem Nachhaltigkeitsfaktor, du hast ihn gerade angesprochen, eigentlich gemeint ist.
Nachhaltigkeitsfaktor würde im Rentenkontext für mich bedeuten, dass im Idealfall auch für junge Menschen noch eine Rente existieren wird, die vom Staat gefördert ist.
Ich denke, es geht darum, dass man versucht, die Rente so zu gestalten, dass sie auch für zukünftige Generationen funktionieren kann, dass in Zukunft eben noch was vom Kuchen übrig bleibt.
Dass es ein System ist, was langfristig trotz des demografischen Wandels auch funktioniert.
So, Felicitas, du darfst das auflösen.
Das war jetzt gar nicht so schlecht, dass es ein System ist, was langfristig für den demografischen Wandel auch funktioniert. Das ist die Idee dahinter. Der Nachhaltigkeitsfaktor, der wurde eingeführt, um eine Balance zwischen denen herzustellen, die in die Rente einzahlen und denen, die sie beziehen. Also wenn zwei Menschen einen Rentner zahlen, ist das ja teurer, als wenn drei Menschen einen Rentner bezahlen. Das bedeutet, der Beitrag steigt. Wenn man nicht will, dass der Beitrag steigt, dann gibt es eine Stellschraube eigentlich nur, dann müsste man das Rentenniveau sinken. Also ist es immer so ein Balance zwischen wie hoch sind die Beiträge und wie hoch ist das Rentenniveau. Und damit das fair bleibt, gibt es eine ziemlich komplizierte Formel. Die ist der Nachhaltigkeitsfaktor und die sorgt dazu, dass das Rentenniveau und der Beitragssatz sich ungefähr die Waage halten. Also dass wir, die einzahlen, nicht zu sehr belastet werden, die Rentner und Rentnerinnen aber auch nicht zu wenig Rente bekommen. Das heißt, letztlich, wenn der Nachhaltigkeitsfaktor greift, sinkt das Rentenniveau ein bisschen im Moment, weil immer weniger Menschen in die Rente einzahlen und immer mehr Menschen die Rente beziehen. Aber jetzt wird er eben ausgesetzt und damit trotzdem die Beiträge nicht zu sehr steigen, wird das dann aus Steuermitteln finanziert.
Stichwort Belastung hast du gerade schon genannt. Jetzt im Rentenstreit ging ja auch eine Zahl immer rum und zwar 120 Milliarden Euro Mehrkosten. Von denen hatte die junge Gruppe der Union immer gesprochen und hat gesagt, das, was jetzt in den Bundestag geht, das Paket, das bedeutet 120 Milliarden Euro Mehrkosten, die so nicht abgesprochen waren. Lass uns mal hinter diese Zahl schauen. Was steckt da dahinter?
Ja, genau. Ich habe ja gerade gesagt, dass das Rentenniveau bis zum Jahr 2031 bei 48% festgeschrieben werden soll. Wenn man das nicht getan hätte, also wenn man den Nachhaltigkeitsfaktor weiter hätte laufen lassen, wäre man ja bei 47% im Jahr 2031 gelandet. Und die junge Gruppe, die will, dass wir ab 2031 bei 47% weitermachen und nicht bei der Haltelinie von 48%. Die SPD sagt aber, wir haben 48% ausgemacht, also gehen wir von 48% aus. Und die junge Gruppe sagt, wenn wir von 48% ausgehen, dann müssen wir auf Dauer eben diese 120 Milliarden Euro Kosten zusätzlich zahlen. Deswegen wollen sie bei 47% starten. Und das ist eben Geld, was dann aus Steuermitteln finanziert wird. Und da sagt die junge Gruppe, dafür können wir uns eine bessere Verwendung vorstellen.
120 Milliarden aus dem Haushalt. Davon könnten wir doch Straßen sanieren oder Kitas bauen. So die Idee der jungen Gruppe in der Union. Nochmal, die Zahl haben die jungen Abgeordneten ins Spiel gebracht. Bundeskanzler Merz sagt zum Beispiel, so teuer wird das gar nicht. Einer, der ganz offen zugegeben hat, ich bin zwar in der CDU, aber ich habe dem Rentenpaket nicht zugestimmt, ist Johannes Winkel, Chef der Jungen Union.
Naja, der Reformbedarf wird ja durch dieses Paket erstmal nicht kleiner, sondern noch viel größer.
Viele fragen sich da ganz grundsätzlich, wo führt das hin? Felicitas, ich habe weitere Fragen aus unserer Community mitgebracht.
Hallo, ich bin Severin aus Leverkusen und ich frage mich, ob die Rente, so wie sie momentan gestaltet ist, noch funktionieren kann und ob die Rente für mich noch sicher ist.
Ist die Rente für mich noch sicher, will er wissen. 33 Jahre ist er alt. Was antwortest du ihm?
Es gibt sehr viele, die davor warnen, dass unser Rentensystem auf Dauer so nicht mehr weitergeht. Eben weil irgendwann nur noch mehr 1,3 Menschen für zwei Rentnerinnen und Rentner zahlen. Deswegen soll es ja jetzt auch eine Rentenkommission geben. Aber wer kann, also wenn Severin es kann, dann würde ich ihm schon empfehlen, auch selber vorzusorgen und sich nicht nur auf die gesetzliche Rente zu verlassen.
Manche denken ja auch schon, dass wir auf jeden Fall alle länger arbeiten müssen.
Mich würde schon interessieren, ob das Rentenalter noch sehr erhöht wird. Ob ich halt dann bis, keine Ahnung, 80 arbeiten muss oder so.
Was sagst du, wird das schon diskutiert?
Also 80 wird noch nicht diskutiert. Aber klar, es wird schon darüber gesprochen, dass wir länger arbeiten müssen. Es soll ja auch künftig dafür Anreize geben, das war heute auch in diesem Paket. Also gibt es jetzt diese sogenannte Aktivrente, die sagt, dass Rentnerinnen und Rentner steuerfrei bis zu 2000 Euro dazu verdienen können. Das ist wie so ein Soft-Opening in eine längere Arbeitszeit, würde ich mal sagen. Mhm. Das nimmt dann noch Fahrt auf. Also zum Beispiel die Wirtschaftsministerin Reiche von der CDU, die fordert ja, dass wir bis 70 arbeiten. Das ist sicher etwas, was die Kommission auch besprechen wird, ob man beispielsweise den Renteneintritt an die Lebenserwartung koppelt oder so. Also klar, das liegt auf jeden Fall auf dem Tisch.
Das grundsätzliche Problem mit der Rente, das kommt ja jetzt nicht plötzlich um die Ecke, ist schon seit Jahren, vielleicht auch eher Jahrzehnten klar. Anna fragt sich das hier.
Ich würde ganz grundsätzlich irgendwie gerne wissen wollen, ob es eine gute Alternative gibt. Also das komplette System einfach einmal neu zu denken, weil ich meine, das höre ich auch seit ich klein bin, dass es einen Generationskonflikt geben wird, dass das so nicht funktioniert.
Lass uns an der Stelle über die Rentenkommission sprechen, denn die soll sich um Alternativen kümmern.
Ja, die hatten eigentlich einen Auftrag, der heute in so einem Papier, was mit den Gesetzen hätte verabschiedet werden sollen, die heute verabschiedet werden, wo deren Auftrag drin stand. Dieser Auftrag wurde wieder kassiert, deswegen ist nicht so richtig klar, was die machen sollen. Also klar ist, sie sollen sich ganz genau unser Rentensystem angucken. Sie sollen sich sicher überlegen, ob man am Renteneintrittsalter was tut. Sie können sich überlegen, ob man beispielsweise Beamte, Beamtinnen, die ja nicht in die gesetzliche Rente zahlen, ob man die einbezieht. Mhm. Sie können sich überlegen, ob man vielleicht über eine kapitalgedeckte Rente nachdenkt. Also eine Rente, die nicht, wie es jetzt ist, sozusagen wir zahlen ein, gleichzeitig wird ausgezahlt, funktioniert, sondern eine, bei der man die Rente anlegen würde. Dann gibt es die Idee eines sogenannten Boomer-Solis, also das innerhalb der älteren Menschen umverteilt wird. Das heißt, dass Boomer, also Rentner, Rentnerinnen, die eine hohe Rente beziehen, beispielsweise Abgaben machen, in welcher Form auch immer, für Rentnerinnen und Rentner, die weniger beziehen. Dann wird sicher auch über das Rentenniveau geredet, sicher auch über den Nachhaltigkeitsfaktor. Also da liegen jetzt bestenfalls alle Ideen auf dem Tisch.
Ja, die Rentenkommission, so haben wir es ja jetzt öfter gelesen, gehört, soll nach dem Streit zwischen der jungen Gruppe in der Union und den anderen Unionsabgeordneten ja freier arbeiten können, noch weniger Tabus haben. Das hat die junge Gruppe in der Union sich rausgehandelt, so haben wir das gelesen. Also das ist doch nicht klar?
Also der offizielle Auftrag, den gibt es noch nicht. Das Versprechen an die junge Union ist, ja, die Rentenkommission darf alles machen und wir formulieren den Auftrag offen. Aber der Auftrag ist so noch nicht verabschiedet. Deswegen würde ich noch nicht sagen, dass die junge Gruppe das auf jeden Fall bekommen hat.
Ja. Wann soll es denn losgehen? Wann soll die Rentenkommission starten?
Ja, Ende des Jahres. Also viel Zeit ist nicht mehr.
Okay.
Also sie muss erst besetzt werden. Wenn sie besetzt ist, dann kann sie starten.
Na, fein. Da muss man sich jetzt alle so echt ein bisschen Mühe geben, dass das noch was wird dieses Jahr.
Ich glaube, die wichtige Deadline ist eher, dass sie vor der Sommerpause 2026 fertig sein soll. Ja. Das ist so. Genau.
Sollten die mit einem Ergebnis um die Ecke kommen in der Sommerpause oder vor der Sommerpause, was wird denn dann damit gemacht?
Ja, dann wird das Ganze politisch diskutiert und wenn es gut geht, auch in Gesetze gegossen, die auch durch den Bundestag gehen. Aber, und das ist ein großes Aber, nächstes Jahr sind wichtige Landtagswahlen und da geht es für die SPD, aber auch für die CDU um sehr viel. Und da ist dann die Frage, wie kompromissbereit die beiden Parteien sind und wenn das jetzt schon bei dieser Haltelinie zuletzt so gehakt hat, ja, da können wir uns auf sehr diskussionsreiche, streitreiche Sommermonate einstellen. Also das wird auf jeden Fall sehr hakelig.
Felicitas, mit allem, was wir jetzt gehört haben, was würdest du denn sagen? Ist das Paket, was jetzt beschlossen wurde, gerecht, auch für Menschen wie dich und mich, Jüngere, die wir gerade arbeiten und dann die Älteren finanzieren müssen jetzt?
Also ich würde schon sagen, dass wir Jüngeren jetzt nicht im Fokus dieser Rentenpolitik stehen. Und ich würde mir wünschen, dass sich das ändert.
Das war Unboxing News. Ich bin Ilka Knigge. Das Team der Folge: Wiebke Dumpe, Mintu Tran, Ingo Rockenberg und Norman Wollmacher. Und jetzt bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.